Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Susanne El-Kafif, willkommen an diesem Samstagmittag. Unsere Themen heute im Auslandsmagazin. Wir gehen nach Hebron im Westjordanland. Dort wird Hightech eingesetzt zur besseren Kontrolle der dortigen Bevölkerung. In dieser Woche gab es einen Geburtstag. Der erste Zusammenschluss afrikanischer Staaten liegt 60 Jahre zurück. Hehre Ansprüche. Die Bilanz ist gemischt. Wir blicken nach Ecuador, ein Land, das angesichts politischer Krisen immer mehr versinkt in Drogen- und Bandengewalt. Und Ron DeSantis. Er hat Mitte dieser Woche seinen Hut in den Ring geworfen. Übrigens ein Ausdruck aus dem Boxsport. Ein Ausdruck nicht ganz unpassend angesichts des Schaukampfes, den sich Donald Trump und Ron DeSantis bereits heute liefern. Besatzungspolitik hat viele Facetten und Erscheinungsformen. Sie kann physisch direkt erfahrbar sein und sie kann sich subtil auswirken, versteckter und dabei omnipräsent. Wir sind in Hebron im südlichen von Israel besetzten Westjordanland. Die Systeme, die hier zum Einsatz kommen, heißen Red Wolf oder Blue Wolf, roter oder blauer Wolf. Sie sollen die palästinensische Bevölkerung besser kontrollieren. Es gibt Überwachungstechnik und moderne Software, zum Beispiel für die Gesichtserkennung. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat sich das genauer angeschaut, hat die Auswirkungen besagter Kontrollsysteme jetzt in einem Bericht dokumentiert, am Beispiel von Hebron und Ostjerusalem. Jan-Christoph Kitzler hat sich selbst vor Ort ein Bild machen können.
Wenn man in Hebron unterwegs ist, fällt zunächst die Stille auf. 230.000 Palästinenser leben in der Stadt, im südlichen von Israel besetzten Westjordanland. Mittendrin rund 800 jüdische Siedler, die von etwa 3.000 Soldatinnen und Soldaten bewacht werden. Um direkte Kontakte zu vermeiden, wurden einige Straßen im Zentrum sterilisiert, wie das im Militärjargon heißt. Das heißt, es gibt hier keine Geschäfte mehr, kein Leben. Palästinenserinnen und Palästinenser dürfen diese Straßen nicht betreten. Und um alles zu kontrollieren, gibt es 21 Kontrollposten in Hebron. Palästinenser müssen sich ausweisen, manchmal müssen sie sich ausziehen. Und hier kommt inzwischen neueste Computertechnik zum Einsatz, sagt Nadav Weimann von der israelischen Organisation Breaking the Silence.
So over there, Palestinians are approaching a checkpoint. The camera identifies the face of the Palestinian.
Wenn Palästinenser zu einem Checkpoint kommen, werden sie von den Kameras identifiziert und der Soldat drinnen hinter schusssicherem Glas mit Klimaanlage, mit einem Knopf, der die Tür öffnet, bekommt die Information über den Palästinenser. Um sein Foto erscheint eine Farbe. Grün, er kann durch. Gelb, halte ihn an, vielleicht gibt es ein Problem, ruft die Zentrale an. Und wenn es rot ist, festnehmen. Issa Amro wurde schon viele Male festgenommen. Der Menschenrechtsaktivist ist in Hebron sehr bekannt. Immer wieder führt er Gruppen durch die Stadt, beschreibt, welche Folgen die israelische Besatzung für die Menschen hat.
We discovered that they use a special technology here to violate our.
Wir haben herausgefunden, dass sie hier eine besondere Technologie nutzen, um unsere Privatsphäre zu verletzen, uns zu beobachten, zu überwachen, auszuspionieren und um über uns ohne unser Einverständnis Daten zu sammeln. Sie erklären nichts, wir können nicht sagen, ob wir das wollen oder nicht. Wir wissen, es geht nicht um Sicherheit, sondern darum, dass unser Leben noch härter wird. Für mich als Menschenrechtsaktivisten und als Bürger. Sie benutzen uns für ihre Experimente. Issa Amro ist selbst natürlich von der Hightech-Überwachung betroffen, denn die Kameras sind auch auf ihn gerichtet. Frei bewegen kann er sich in Hebron wegen der vielen Kontrollposten ohnehin nicht mehr. Er sagt, dass die Art, wie er überwacht wird, immer lückenloser wird.
We noticed that we are facing facial recognition.
Wir haben festgestellt, dass sie Gesichtserkennung nutzen, sehr fortschrittliche Kameras und künstliche Intelligenz. Und sie benutzen die Dächer, um ihre Kameras aufzubauen. Ich als Aktivist habe festgestellt, dass sie wissen, wohin ich gehe, was ich mache. Wenn ich mit Gruppen unterwegs bin, unterwegs bin, kommen sie und stoppen mich. Sie setzen mich fest und machen mein Leben immer schwerer. Red Wolf, Roter Wolf heißt das Programm, mit dem die Kontrollposten in Hebron ausgestattet sind. Und dann gibt es noch Blue Wolf, eine Handy-App, mit der israelische Soldaten Palästinenser fotografieren und Daten erfassen können. Diese Daten werden dann mit den aktuellen Aufnahmen der Kameras abgeglichen, so haben es ehemalige Soldaten beschrieben. Und Nadav Weimann, selbst ein ehemaliger Soldat, hat erfahren, dass mit Belohnungen gearbeitet wird, um möglichst vollständige Daten zu haben. Als die ersten Zeugen zu uns kamen, haben sie uns erzählt, dass es einen Wettbewerb gab zwischen verschiedenen Einheiten im selben Gebiet. Wenn du 20 oder 30 Fotos von Palästinensern von einer Patrouille mitbringst, kannst du einen Tag früher nach Hause, also schon am Donnerstag. Dieser Wettbewerb hat dazu geführt, dass die Soldaten viele Menschen angehalten haben und sie ziemlich aggressiv fotografiert haben. In Hebron arbeiten sie mit fest installierten Kameras und von denen gibt es dort Hunderte, vielleicht Tausende. Wir betreten das Dach einer palästinensischen Familie. Das Militär hat hier eine moderne Kamera installiert. Sie ist direkt auf das Haus von Issa Amro gerichtet.
Ich habe nichts zu verbergen. Ich bin kein Sicherheitsproblem. Ich verteidige die Menschenrechte und ich sorge mich um meine Daten, wenn sie in falsche Hände geraten. Ich traue nicht allen Soldaten, wenn sie 19, 20, 21 sind. Die Siedler, die mich angreifen, alle, die mich als jemanden sehen, der die israelische Besatzung anprangert. Die Daten sind nicht in den Händen der richtigen Leute.
Ein Bericht von Amnesty International und auch Breaking the Silence kommen zu dem Ergebnis, dass Israel mit Hilfe neuester Technologie die Besatzung palästinensischer Gebiete noch effizienter macht. Zeugnisse von ehemaligen Soldaten bestätigen das, sagt Nadav Weimann.
The computer tells you what to do and it's easier, quote unquote.
Der Computer sagt dir, was du tun sollst, und das macht die Besatzung einfacher. Es ist leichter, das, was du tust, zu überprüfen. Soldaten sagen uns, durch diese Systeme fühlen sie sich weiter weg von der Besatzung. Wenn man eine nachhaltige, unendliche Besatzung will, nach israelischem Verständnis, dann musst du es für die Soldaten leichter machen und leichter für die Gesellschaft. Je weniger direkten Kontakt du mit Palästinensern haben kannst, umso besser ist es.
Und Hebron ist in den Augen von Menschenrechtsaktivisten erst der Anfang. Längst soll die Technologie auch schon in Ost-Jerusalem und im übrigen Westjordanland eingesetzt werden. Das Ziel: umfassende automatisierte Kontrolle der palästinensischen Bevölkerung. Ob die Menschen dort damit einverstanden sind? Sie wurden nicht gefragt.
Automatisierte Überwachung. Jan-Christoph Kitzler war das aus Hebron im Westjordanland. Staaten tun sich zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Ob sie das am Ende tun, hängt von vielem ab. Von ihrer Stärke und Souveränität etwa, der politischen Einsicht, nicht zuletzt aber auch von Ressourcen. Wie schwer es Staatenverbünden fällt, sich auf gemeinsame Ziele zu besinnen, das können wir täglich sehen, auch am Beispiel des Ringens innerhalb der Europäischen Union. Tatsächlich ist eben diese Europäische Union Vorbild gewesen für die Staaten Afrikas, als sie ihre den gesamten Kontinent umfassende eigene Union bilden wollten, die Afrikanische Union. Die wiederum ist Nachfolgerin der Organisation für Afrikanische Einheit. Vor 6 Jahrzehnten wurde die aus der Taufe gehoben. Anlässlich dieses Datums kamen in dieser Woche die 55 Staatschefs zusammen in Addis Abeba, Antje Diekans, mit einer Bilanz.
Ein bisschen Pomp zur Geburtstagsfeier. Am Sitz der Afrikanischen Union in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba haben sich Delegierte vom ganzen Kontinent zum Jubiläum versammelt. Doch der Vorsitzende des Staatenbundes, Präsident Azali Assoumani von den Komoren, sieht in seiner Rede wenig Grund zum Feiern. In den vergangenen Jahren haben sich die Konflikte innerhalb Afrikas vervielfacht. Der Terrorismus hält immer noch an. Als Konsequenz daraus sind Frieden, Sicherheit, Demokratie und Entwicklung in zahlreichen Ländern bedroht. Eigentlich hatte sich die Afrikanische Union vor 10 Jahren zu ihrem 50. Geburtstag ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Bis zum Jahr 2020 sollten die Waffen auf dem Kontinent zum Schweigen gebracht werden. Damals gaben gerade einige Erfolge Aufwind. Einer AU-Truppe war es gelungen, eine islamistische Miliz aus Somalias Hauptstadt zu vertreiben. Die Vereinten Nationen hatten es nicht gewagt, dort einzugreifen. Auch in anderen Konflikten konnte die Afrikanische Union vermitteln. Diese Rolle erfüllt sie weiterhin, wie zuletzt, als sie die Konfliktparteien in Äthiopien dazu brachte, ein Abkommen zu unterschreiben. Insgesamt jedoch steht die AU eher hilflos daneben, wenn immer neue Krisen aufflammen. Die Frist, bis zu der die Waffen schweigen sollen, wurde darum längst auf das Jahr 2030 verschoben. Doch das ist nicht das Einzige, was dem AU-Vorsitzenden Sorgen macht. Auch die wirtschaftliche Lage war schon mal besser.
Durant l'année 2022, la croissance n'a pas dépassé les 3%.
Im Jahr 2022 betrug das Wachstum insgesamt nicht mehr als 3%. Gleichzeitig ist die Geburtenrate auf dem Kontinent weiter sehr hoch, weshalb die Staaten gefordert sind, Sozialsysteme und Infrastruktur auszubauen. 22 afrikanische Staaten befinden sich nach Angaben der Weltbank heute in einer Notlage, was ihre Schulden betrifft, und vereinen einen beträchtlichen Teil der Auslandsschulden des Kontinents auf sich. Der Fortschritt ist zum großen Teil auf Pump finanziert. Viele Länder stehen bei China in der Kreide. Die Chinesen haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Infrastrukturprojekte auf dem Kontinent umgesetzt, haben Häfen und Straßen gebaut. Doch dieses Engagement gibt es nicht umsonst. Einzig das Gebäude der Afrikanischen Union war ein Geschenk Chinas. Der 200 Millionen Dollar Prachtbau symbolisiert, wie wichtig es der Regierung in Peking ist, ihren Einfluss noch weiter auszubauen. Afrika spielt weltweit als Rohstofflieferant und Absatzmarkt eine große Rolle. Doch die Bevölkerung auf dem Kontinent profitiere davon kaum, meint der Gründer einer afrikaweiten Jugendinitiative für Frieden und Fortschritt, Victor Ochen aus Uganda.
Young people are looking forward to being proud of their continent.
Die jungen Leute wollen stolz auf ihren Kontinent sein. Wir sollten darum lernen, unsere Ressourcen selbst besser zu nutzen. Für junge Afrikaner wie mich geht es nicht darum, ob China, Russland, Europa oder die USA hier den größten Einfluss haben. Wir wollen, dass niemand mehr auf der Flucht im Mittelmeer ertrinkt. Wir wollen, dass niemand sich als billige Arbeitskraft in den arabischen Ländern versklaven muss. Wir haben genug schmerzhafte Erfahrungen in der Geschichte gemacht. Können wir unser Trauma jetzt überwinden und zu Frieden und Stabilität finden? Der Aktivist bemängelt, dass afrikanische Länder nicht als gleichberechtigte Partner angesehen würden. Der Westen mache einen Fehler, wenn der Kontinent in politische Entscheidungen nicht ausreichend einbezogen werde. Die politischen Führer würden sich auch darum so stark nach China als Handelspartner ausrichten oder nach Russland als Waffenlieferant. Sie fühlten sich von den Vereinten Nationen zurückgesetzt. Die UN müssen versuchen, das wieder gut zu machen. Sie müssen die Frage klären, ob Afrika als Kontinent gut genug ist, um dem UN-Sicherheitsrat beizutreten. Wenn sie dazu Nein sagen, verlieren sie Afrika. Dass Afrikas Stimme mehr Gewicht bekommen muss, darüber sind sich viele Experten einig. Schon jetzt leben auf dem Kontinent rund 1,3 Milliarden Menschen. Die Zahl könnte sich in den kommenden 30 Jahren verdoppeln. Ein großer Teil der Weltbevölkerung käme damit aus Afrika. Auch darum sprach sich Bundeskanzler Olaf Scholz während eines Besuchs in Äthiopien vor 3 Wochen dafür aus, die Afrikanische Union in die G20-Staatengruppe aufzunehmen. Er zeigte sich optimistisch, dass es dazu schon in Kürze Gespräche geben könnte.
Wir müssen uns einstellen auf eine Welt, die multipolar sein wird, in der viele Länder des globalen Südens eine große Bedeutung bekommen werden. Und jetzt ist die Zeit, wo wir einen Neustart machen müssen, was Nord-Süd-Beziehungen betrifft.
Deutschland hofft auf Fachkräfte vom Kontinent, die mithelfen können, den Arbeitsmarkt zu entspannen. Außerdem auf Kooperationen, um Quellen für grünen Wasserstoff und andere Energieträger aufzutun. Das bietet neue Chancen für Afrika. Und damit vielleicht auch für die Afrikanische Union, sich als Sprachrohr des Kontinents weiter zu etablieren.
Aus- und Rückblicke, eine Bilanz von Antje Diekans. Ein Präsident, dem ein Amtsenthebungsverfahren droht. Ein Parlament, das ihm vorwirft, verstrickt zu sein in Korruption. Was tut der Präsident? Er löst das Parlament auf. So geschehen unlängst in Ecuador. Präsident Guillermo Lasso, ehemals Banker, rechtskonservativ, sah sich mit einer linken Opposition konfrontiert, die die Mehrheit im Parlament hatte. Er löste es auf. Jetzt soll es Neuwahlen geben. Lasso aber kann per Dekret weiter regieren. Noch ein halbes Jahr. Wo steht Ecuador? Politisch, wirtschaftlich. Ecuador, das immer mehr mit Drogen- und Bandenkriminalität in Verbindung gebracht wird. Anne Herberg gibt uns Einblicke.
Stopp, Kapitän, fahren Sie ran, ruft die ecuadorianische Küstenwache, das Maschinengewehr im Anschlag. Ein kleines Fischerboot nähert sich, darin zwei Insassen in Hoodie, Shorts und Flipflops. Sie werden durchsucht. Patrouille im Golf von Guayaquil, dem von Inseln, Zuflüssen und Mangroven durchzogenen Gewässern vor Ecuadors größtem Exporthafen. Diese Gebiete werden hauptsächlich von kriminellen Organisationen genutzt, weil sie durch die verzweigten Kanäle des Deltas einen geschützten Zugang zum Meer haben, wo sie dann ihre illegale Fracht verladen. Erklärt der Offizier gegenüber den Kameras der Nachrichtenagentur AFP. Das Gesicht vermummt, den Namen nennt er nicht. Ecuador, speziell der Hafen von Guayaquil, ist in den vergangenen Jahren zum zentralen Hub für Kokainexporte nach Europa geworden. Gleichzeitig ist die Gewalt im Land explodiert, vor allem in den Armenvierteln entlang der Küsten. Einfache Holzhäuser, die auf Stelzen bis über das Wasser ragen. Wir Krabbenfischer müssen heute Schutzgeld zahlen, $20, $30. Immer wieder erwischt es einen. Allein in Guayaquil wurden gerade wieder 5, 6, 7, 8 Tote gemeldet. Ecuador liegt zwischen Kolumbien und Peru, den beiden größten Kokainproduzenten der Welt. Zwischen 2020 und 2022 stieg die Mordrate um 245% an. Ist heute höher als die in Mexiko oder in Brasilien. Immer wieder kommt es zu brutalen Massakern in Gefängnissen. 2022 verhängte die Regierung den Ausnahmezustand. Was ist passiert? Frage an Renato Rivera, Experte für organisierte Kriminalität aus Quito. Es werden heute mehr Drogen über den Pazifik transportiert als je zuvor. In den Anbauländern wurde mehr produziert. Und im Rahmen des Friedensprozesses mit der FARC-Guerilla in Kolumbien wurden die Karten neu gemischt. Dort, wo die FARC ab 2016 abgezogen sind, haben neue kriminelle Gruppen die Kontrolle über Anbau und Transport übernommen. Auch mexikanische Kartelle und die albanische Mafia. Dass Guayaquil heute Hauptumschlagplatz für Drogenexporte aus Südamerika ist, habe auch mit dem Freihandelsabkommen mit der EU zu tun, glaubt Rivera. Damit würden nicht nur mehr Bananen, sondern eben auch mehr illegale Fracht verschifft. Auch weil die Kontrollen an den Häfen Ecuadors sehr viel laxer seien als im Nachbarland Kolumbien, sagt der britische Journalist Matthew Charles, der für das Rechercheportal Inside Crime immer wieder nach Ecuador reist. Für transnationale Verbrechersyndikate sei es ein leichtes, in den Armenvierteln Kinder und Jugendliche zu rekrutieren. Als Schlepper, Informanten oder sogar Sicarios, Auftragskiller.
Because the Albanians and the Mexicans, they need to hire local gangs.
Die Mexikaner oder Albaner engagieren lokale Banden, um die Drogentransporte zu organisieren. Dafür zahlen sie gut. Das hat zu Machtkämpfen innerhalb der lokalen Gruppen geführt. Splittergruppen wurden geschaffen, weil die Menschen gesehen haben, wie viel Geld sie durch die Zusammenarbeit mit internationalen Drogenhändlern verdienen können. Das ist ein Hauptgrund für die brutale Gewalt. Die Regierung hat dem nichts entgegenzusetzen. Im Gegenteil. Es gibt sehr viel Korruption auf sehr hoher Ebene der Regierung und der Militärs. Wegen mutmaßlicher Korruption und Verbindungen seines Schwagers zum organisierten Verbrechen wurde gerade ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Guillermo Lasso angestrebt. Er kam der Abstimmung zuvor, indem er das Parlament kurzerhand auflöste und Neuwahlen ausrief. Ich beschuldige Sie, dass Sie Ihre Rolle als Gesetzgeber aufgegeben haben. Sie sind jetzt Antigesetzgeber dieser Republik, weil Sie keine Gesetze schaffen, sondern sie zerstören. Lasso, der nun bis zu den Neuwahlen im August per Dekret regiert, handelte im Rahmen der ecuadorianischen Verfassung. Muerte cruzada wird die Klausel umgangssprachlich genannt, die eine einmalige Auflösung des Parlaments erlaubt. Auf Deutsch etwa doppelter Tod. Der 2021 gewählte rechtskonservative Lasso kämpfte von Anfang an mit erbittertem Widerstand von Seiten der Opposition im Parlament und der mächtigen indigenen Verbände des Landes auf den Straßen. Es gab Massenproteste und einen Generalstreik. Heute ist der 67-jährige Ex-Banker einer der unbeliebtesten Staatschefs Lateinamerikas. Und das wiederum hat viel mit der Gewalt im Land zu tun. Alles macht einem heute Angst. Fischen, auf die Straße gehen, alles ist gefährlich, erklärt Hilda Veda, Bewohnerin eines armen Küstenvororts von Guayaquil gegenüber der Agentur AFP. Nach 18 Uhr geht dort niemand mehr auf die Straße.
Anne Herberg über Ecuador, das zunehmend abgleitet zu einem Hub wird für den internationalen Drogenhandel. Innenpolitisch waren die USA in dieser Woche vor allem damit beschäftigt. Mit den so wichtigen Haushaltsverhandlungen, die sich hinziehen. Und der Kandidatur von Ron DeSantis. Ron DeSantis, 44 Jahre alt, Gouverneur von Florida, will antreten gegen seinen einstigen Ziehvater Donald Trump. Anders als der ehemalige amerikanische Präsident gibt sich DeSantis ruhiger, seriöser, taktischer. Doch was seine politischen Positionen betrifft, ist er eindeutig. Woke, dieses Wort taucht immer wieder bei DeSantis auf. Es beschreibt sein politisches Feindbild, die Linke, die aus seiner Sicht völlig zu Unrecht auf bestimmten Themen herumreitet, der angeblichen Diskriminierung und sozialen Ungleichheit im Land. Mit ein Grund, warum Konservative sich vermehrt von Ron DeSantis angezogen fühlen, wegziehen von der liberalen Westküste hin nach Florida. Sebastian Hesse hat sie in ihrem Tropenparadies aufgesucht.
Bonita Springs, ein Seebad an Floridas Golfküste, etwa auf der Hälfte zwischen Fort Myers und Naples gelegen. In Mel's Diner gönnt sich Kim Tolkien zum Lunch einen Cheeseburger. Das schmucke Art Deco Diner, Bonbonfarben mit viel Chrom, wirkt wie ein Relikt aus den 50er Jahren. Wenn Ron DeSantis immer wieder die Einwohner von Kalifornien umwirbt, sie sollen doch zu ihm nach Florida ziehen, wenn es ihnen an der Westküste zu progressiv, zu links, zu woke zugeht, dann hat er Menschen wie Kim Tolkien im Visier.
I definitely consider myself a refugee from California because they're crazy over there. It's just too liberal.
Ich sehe mich eindeutig als Kalifornien-Flüchtling, sagt sie schmunzelnd. Die seien total durchgeknallt, da drüben viel zu liberal. Nach vielen Jahren in Los Angeles lebt die Expertin für digitales Marketing jetzt wieder in Bonita Springs.
I'm very happy to be back in my home state. I'm very pleased that I have a red governor.
Unendlich froh sei sie, wieder einen roten Gouverneur zu haben. Rot ist die Parteifarbe der Republikaner, blau steht für die Demokraten. DeSantis habe Erstaunliches für Florida geleistet, schwärmt sie beim Lunch in Mel's Diner. Kopfschüttelnd denkt sie an Los Angeles zurück.
Homelessness completely out of control.
Die hohe Kriminalität hat die Stadtverwaltung ebenso wenig in den Griff bekommen wie die Ausschreitungen nach dem Tod von George Floyd, erzählt die Mutter einer Tochter. Auch die Obdachlosigkeit sei völlig außer Kontrolle geraten. Kein Wunder, denn alle linken Stadtverwaltungen lockten Nichtsesshafte geradezu an mit viel zu großzügigen Sozialprogrammen. Kim Tolkien spricht für viele in DeSantis konservativem Tropenparadies.
In Florida, we proved that it can be done. We chose facts over fear, education over indoctrination, law and order over rioting and disorder.
Florida habe sich für Fakten statt Angst, Bildung statt Indoktrinierung, Recht und Ordnung statt Krawalle und Chaos entschieden, wirbt der Gouverneur in seinem Bewerbungsvideo für die Präsidentschaftskandidatur. Ohne Donald Trump jemals beim Namen zu nennen, reibt er seiner Partei bei jeder Gelegenheit rein, dass sie nach verlorener Präsidentschaftswahl und enttäuschendem Abschneiden bei den Midterms zwischen Wahlen auf dem absteigenden Ast ist. Keine rote Welle, außer in Florida und in Iowa, schreibt DeSantis seinen Parteifreunden ins Stammbuch. Wir haben eine Kultur des Verlierens entwickelt. Die Midterms im vergangenen November waren ein Wendepunkt für die Republikaner. Kandidaten von Trumps Gnaden schnitten enttäuschend ab. Seither munkeln Konservative, dass Trump vielleicht doch mehr auf Rache für Demütigungen der Vergangenheit aus ist, als auf das Gestalten der Zukunft. Und seit den Midterms hat sich das Klima zwischen Trump und seinem politischen Ziehkind DeSantis spürbar verschlechtert.
I always had a good relationship with him, and then once the midterm election happened, he started taking shots at me.
Bis zu den Midterms hatte ich ein gutes Verhältnis zu ihm, klagt DeSantis im Fox News Interview. Dann hat er angefangen, mich zu attackieren, nur weil ich einen guten Job gemacht habe. Das haben die Wähler in Florida ihrem Gouverneur im vergangenen Herbst bescheinigt. DeSantis ist geradezu erdrutschartig wiedergewählt worden, auch von Bob Turner.
If you look at the pandemic, the school closures. He opened the schools here. So
während der Pandemie hat er die Schulen viel früher geöffnet als andernorts, sagt Turner, selber Pensionär und 90 Jahre alt. In Florida mussten die Kinder nicht so lange leiden. Der republikanische Stammwähler lebt in Cape Coral, eine halbe Autostunde nördlich von Bonita Springs, in einer der luxuriösen Gated Communities, geschlossenen Wohnanlagen in Tarpon Gardens. Sein Nachbar ist der frühere Chirurg John Baker, der DeSantis ebenfalls wegen dessen laxer Covid-Politik rühmt.
Because of that, Florida has become very attractive to people in other states.
Deswegen ist Florida so attraktiv geworden, besonders für Leute aus den demokratisch regierten Staaten, meint Baker. Das ist auffällig. DeSantis-Wähler in Florida rühmen überwiegend dessen Pragmatismus. Das frühe Ende des Lockdowns, die schnelle, unbürokratische Hilfe, nachdem Hurricane Ian vergangenes Jahr den Südwesten des Staates verwüstet hatte, die erfreulichen Wirtschaftsdaten. Trump without the drama. Trump ohne das konstante Drama, so hat sich DeSantis einmal selber stilisiert, was dem Eindruck seiner Wähler, wie hier John Baker, zu entsprechen scheint.
A lot of people don't care for former President Trump's attitude, demeanor, whatever, but he seemed to accomplish a lot.
Trumps Attitüde. Sein Auftreten würde schon viele abstoßen, räumt der Republikaner Baker ein, aber er sei halt sehr effektiv gewesen. Und DeSantis?
He does not have the baggage, personal baggage that former President Trump has. Governor DeSantis has got a pretty clean slate.
DeSantis schleppe nicht so viele Altlasten mit sich herum wie Trump. Spricht man in Florida DeSantis-Wähler auf dessen Provokationen im Kulturkampf an, auf allen polarisierenden Themenfeldern wie sexuelle Orientierung, Rassismus, Einwanderungspolitik, dann verdrehen die zumeist die Augen. Sie glauben, DeSantis werde von links genötigt, auf solcherlei Nebensächlichkeiten zu reagieren. DeSantis, Florida is where woke comes to die, wo woke zur Strecke gebracht wird, eine Abwehrmaßnahme. Streitbar räumt Bob Turner ein, aber er findet's gut.
As he said, this is where Florida is where woke comes to die. He's hard on it. Of course, a lot of people dislike him for that, but I personally like him for that.
Sebastian Hesse aus Florida, wo woke zur Strecke gebracht werden soll. Das war unser Auslandsmagazin und das waren die Themen. Hightech zur besseren Kontrolle der palästinensischen Bevölkerung. Die Afrikanische Union, sie fordert heute eine starke Repräsentanz auf der Weltbühne. Keine guten Nachrichten aus Ecuador, das sich in einer tiefen Krise befindet. Und Ron DeSantis und seine Anhängerschaft, die ihn als den Kandidaten der Republikaner feiert. Haben Sie Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Susanne Elka-Fief. Ihnen einen schönen Nachmittag.